Heldenfunk.
Hallo und herzlich willkommen zum Heldenfunk Folge 47. Heute im Studio unser Studiogast Martin Uhl.
Hat der alte Hexenmeister.
Dann haben wir noch den Johannes Schlüter.
Hallo.
Hallo Marc.
Hallo.
Unser Produzent und Rolf Kersten ist mit
dabei. Hallo.
Und ich bin euer Moderator Kostadin Gonzales. Ja, wir haben heute eine Doppelfolge im Programm. Und fangen heute mal an mit einer Illumus-Diskussion. Dann haben wir noch Eindrücke von der Frostcon mit einem Interview. Wir erinnern an unser Gewinnspiel und dann leiten wir nahtlos über in die nächste Folge, die ihr danach zu hören bekommt. Aber erstmal Schritt für Schritt. Martin, erzähl doch mal ein bisschen, was bist du, was machst du, wer machst du, wie machst du?
Wen machst du?
Und wo?
Warum? Weshalb? Ich arbeite an der Technischen Universität München im Institut für Informatik und ich kümmere mich dort um den administratorischen Aspekt, also den Systemaspekt von unserer Infrastruktur. Also das geht über Mails und unseren Chat-Servern und die Rechnerhalle beispielsweise. Mhm. Und wir müssen uns natürlich auch immer wieder mal überlegen, was Neues, Interessantes auf dem Markt ist und was wir damit unseren Studenten und Mitarbeitern zur Verfügung stellen können.
Mhm. Aufmerksame Hörer werden sich daran erinnern, dass wir vor vielleicht einem Jahr, wann war das, oder vor anderthalb Jahren, vor zwei Jahren den Martin schon mal im Studio hatten. Und die Nummer des Heldenfunks, die suchen wir euch noch raus, weil die habe ich jetzt leider nicht im Kopf.
Ich bin enttäuscht.
Martin ist einer der Vorsitzenden von der Münchner Open Solaris User Group. Und gestern hatten wir ja auch ein Meeting, da haben wir uns unter anderem über eigentlich ein schönes Thema für einen der nächsten, über OpenCSW unterhalten. Und danach haben wir uns über Illumus unterhalten, was ja auch schon im letzten Heldenfunk kurz angesprochen wurde. Und da wolltest du ja mit uns mal ein bisschen diskutieren, was da eigentlich noch fehlt, ne?
Ja, ich meine, Illumus ist jetzt der große Anfang. Mhm. Und bei Illumus wird ja des Öfteren betont, Illumus ist eigentlich nur UN.
Richtig.
Und zu UN gehörten denen auch ein ganzer Rest einer Distribution dazu. Und jetzt ist einerseits mal die Frage, kann da Nexenta, Schillix oder BDNX oder was es noch an bisherigen Distributionen auf Basis des Open Solaris Codes gibt, könnte das schon reichen oder sollte man da irgendwie vielleicht was Neues mal machen? Also die Community ist ja jetzt sowieso mit dem ganzen Projekt gefragt. Mhm. Wir haben da eine ganze Menge Code geschenkt bekommen und jetzt heißt es mehr oder weniger, macht was draus.
Was ist eigentlich UN genau?
UN selber ist der Kern, also und noch die gesamten Sachen drumherum. Also UN selber heißt Operating System Networking und da stecken eben noch eine ganze Menge von Tools und Utilities, die wir eben im normalen Solaris-Gebrauch haben möchten, noch dazu.
Also Kernel, Kernel-nahe Libraries, Kernel-nahe Utilities,
D-Trace zum Beispiel.
Netzwerk-Utilities. Im Grunde das, was ein Solaris von einem anderen Unix unterscheidet, weil das ist ja genau der Kernel und die drumherum liegenden Utilities. Das, was drumherum kommt, also Webserver, GNOME und so ein Zeug, ist ja nicht wirklich Teil von Solaris, sondern das ist ja für Solaris angepasst, nicht? Das heißt also wirklich der Kernteil, den Solaris ausmacht, das ist UN. Ja, und es gibt ja jetzt schon ein paar Distributionen, die aus dem Open Solaris Lager so entfleucht sind, wie zum Beispiel Nexenta OS oder Belenix. Dann gibt es noch Eon. Was gibt es noch? Dann gibt es noch Schillix, die bootbare CD sozusagen. Und ich habe bestimmt noch drei vergessen.
Im Endeffekt muss man sagen, das, was bisher unter Open Solaris bekannt war, ist ja auch eine gewesen.
Dann. Ja, richtig, genau. Also die Open Solaris Distribution 2009-06 und aus dem gleichen Entwicklungsbaum leitet sich ja dann auch Solaris 11 ab. Und da ist jetzt auch so ein bisschen die Diskussion darüber entbrannt, ist es jetzt ein Fork oder nicht? Oder ist es jetzt wie hast du das genannt, ein Branch? Ist es ein Fork? Andere sagen Spoon. Wobei ich noch nicht weiß, was ein Spoon ist. Die Intention von Illumus ist ja erstmal nur die Teile zu ergänzen, die noch nicht ganz Open Source sind. Also wir erinnern uns, die Internationalisierungsteile von der libc sind nicht ganz Open Source, der Log Manager für CIFS und für NFS ist nicht Open Source und zwei, drei Treiber auch nicht. Und dafür versucht man jetzt Ersatz zu finden, damit daraus ein hundertprozentiger Open-Source-Schuh wird. Aber die Intention ist erstmal nicht die, einen Fork zu machen. Ob es jetzt ein Fork wird oder nicht, hängt jetzt so ein bisschen davon ab, wie die Zukunft aussieht, wie häufig in Zukunft die Updates in srcopensolaris.org reinkommen und ob man das dann Fork nennen kann oder soll, das weiß ich nicht. Von daher ist jetzt natürlich die Frage, als Distributor, als Distribution-Pfleger hat man jetzt mindestens die Wahl, nehme ich jetzt den normalen Open Solar Resource oder nehme ich jetzt den Illumos Enhanced oder umgebauten Source?
Also das größere Problem ist eigentlich nicht die Frage, ist es ein Fork oder ist es nicht ein Fork, sondern wie sieht es aus, wenn zum Beispiel jetzt tatsächlich im Upstream mal wieder was Neues rauskommt, also Solaris 11 käme zum Beispiel raus, damit auch neuer, toller Source-Code, so wie es jetzt ja versprochen wurde, und wie merge ich den wieder hinein oder tue ich das überhaupt? Also nicht eigentlich das Abspalten ist das Interessante, das geht ruckzuck, sondern das wieder zusammenführen. Und das ist dann einerseits ein bisschen eine technische Sache, wobei das Versionsverwaltungssystem Mercurial ja solche Dinge unterstützt. Und mehr die politische Sache, möchte ich das, wer tut das und ist es vielleicht noch möglich? Und gut, meine Meinung ist zu sagen, ob sie forken oder nicht, ist egal. Aber wenn sie das mit dem Merchant, wenn wir das mit dem Merchant vernünftig wieder hinbekommen, dann ist das eigentlich nur eine Bezeichnung. Fork, Branch, Spoon, Spork.
Ja, so ein bisschen Forkerei gibt es ja sowieso die ganze Zeit, wenn ein Entwickler eben für sein Feature weiterentwickelt oder in einer kleinen Gruppe das entwickelt wird, ist da immer so eine Wegbewegung vom Hauptkern weg, die sowieso da ist. Und so ähnlich ist es momentan ja auch.
Also technisch gesehen ist Solaris 10 ein Fork vom Open Solaris Source Code, denn wir erinnern uns, der Open Solaris Source Code ist nichts anderes als der Development Branch von Solaris oder der Development Stamm von Solaris. Und irgendwann mal sagt man, okay, jetzt ist die Tür zu, jetzt machen wir den Fork und der heißt dann Solaris 10. Das war dann irgendwann 2004 oder was und 2005 kam dann Solaris 10 raus. Und so ähnlich ist es dann auch. Irgendwann wird dann halt die Tür zugemacht und dann wird daraus Solaris 11, aber der Entwicklungsstrang läuft weiter und so kann man das sicherlich auch betrachten.
Ich würde das bei Illumos ziemlich so sehen.
Also für mich ist Illumos immer noch erstmal ein Patch-Set. Das ist eine Serie von Patches, die haut man auf den Open Solaris Source Code drauf und dann ist er 100% Open Source und dann schauen wir weiter. Ja, und was fehlt jetzt noch, um daraus eine Distribution zu machen?
Da fehlen einem jetzt dann die ganzen Softwarepakete, die die User alle haben wollen. Und das wahrscheinlich Zentralste an diesen Softwarepaketen ist erstmal, wie manage ich die denn?
Genau, und wie installiere ich die?
Da gab es ja ein paar Sachen. Zum einen mal das, wie Solaris 10 macht mit dem SVA4 Packaging System. Ich muss sie alle von Hand runterladen. Dann gibt es Add-ons zu Solaris, wie dieses OpenCSW oder das BlastWave oder eben wie OpenSolaris sich das mal gedacht hat mit dem IPS-System. Und dann gibt es natürlich aus der freien Unix-Welt noch ein paar bekannte Systeme. Einerseits der ganz bekannte Apt, den ja Debian und die Derivate verwenden und auch Nexenta.
Genau, also Nexenta ist ja eine Distribution, die auf Basis von Apt-Get funktioniert oder von Apt funktioniert. Und an der Stelle sozusagen weitermacht.
Ja, und dann gibt es noch ein paar Systeme, die sich die Quellen gleich ad hoc laden, mit Patches versehen und dann on demand kompilieren. BSD-Ports zum Beispiel oder das Gentoo-System.
Wie macht das eigentlich Belenix? Was benutzen die für Package Management? Das müsste man mal nachgucken. Und bei Schillix ist es so, da das ja eine Boot-CD ist, ist es ja schon auf der CD alles drauf. Und dann ist es bei Eon, glaube ich, so ähnlich auch. Da müsste ich nochmal nachgucken. Bei Eon hat so ein ähnliches Ziel wie Schillix, nämlich, dass man im Grunde eine fertige Distribution hat, die man dann als Embedded ON-Release irgendwo nur zu installieren braucht, auf dem USB-Stick oder sonst wo. Das heißt, das ist dann auch eigentlich...
Ja, das sind dann Distributionen mit speziellen Special-Purpose-Zielen. Ja. Und die Frage ist natürlich, möchte man das da nochmal sicher erst in einem bestimmten Ziel dann erreicht oder möchte man eine General-Purpose-Distribution machen, die ich dann auf Server genauso wie auf Desktops oder auf ganz besonders kleinen Desktops wie Netbooks oder Ähnlichem installieren kann.
Das wird Rolf freuen.
Ist die Frage, die ich mir natürlich auch stelle. Also welche Motivation hat jetzt einen Xenta vielleicht aus Illumos zusätzlich Treiber reinzubauen außerhalb der eigenen Hardware, die selber anbieten? Und ich habe ja selber in der Vergangenheit immer davon profitiert, dass es einen freundlichen Japaner gab, der mir da noch EPC-Treiber in die OpenSolaris-Distribution und Updates eingebaut hat. Und weil ohne das per Default, ob es jetzt Xenta oder Ion oder sonst was anderes war, ließ sich alles nicht mehr auf dem EPC installieren. Das wird dann natürlich spannend, so uralte Hardware noch unterstützen zu lassen. Vor allem Desktop-Hardware mit 32-Bit-Kernel und so weiter
und so fort. Das ist so ein bisschen das Ziel eigentlich, dass so eine Distribution vielleicht schon einen gewissen General-Purpose-Anspruch haben sollte, wo jemand, der sich in das Thema einarbeiten möchte, auch weiß, ah ja, dann kann ich das hier mal als meine Baseline nehmen, da mache ich dann Patches und eigene Repositories, zum Beispiel für eine spezielle Netbook-Patch-Set und ich habe dann eben die Möglichkeit auch, mich an einem großen Ziel zu orientieren, statt dass man jetzt sieht, ah, hier gibt es 5 Distributionen und da ist keine so richtig die Leadership-Position. Was machen wir da? Derzeit, so wie es jetzt aussieht, würde ich natürlich sagen, jetzt wenn mal die Sun Oracle-Sachen wegfallen, sieht Nexenta wahrscheinlich sich sehr gern in dieser Leadership-Position. Weil es sollte, oder ist das sinnvoll, die Nexenta-Distribution, die jetzt auf dem Apt-System basiert und die sich derzeit an Ubuntu 8.10, so wie ich weiß, orientiert, oder 8.04, deren Paketsystem verwendet und deren Paket-Repertoire auch verwendet. Ist das sinnvoll oder ist es sinnvoll, irgendetwas dann mehr zu machen, so nochmal sich selber zu überlegen? Und das ist sehr beliebt in der Open Source.
Also ich muss sagen, ich bin da auch ein bisschen skeptisch. Ich glaube, dass jetzt dass zu viel Verwässerung eigentlich niemandem gut tut. Wenn du jetzt irgendwie 300 Distributionen hast, die alle sagen, wir sind das wahre Open Solaris oder so, oder 300 Distributionen, wo jeder was anderes sagt, wofür er sich zuständig fühlt, dann führt das zu großer Verwirrung und das hilft eigentlich auch keinem. Von daher... Gut, auf der anderen Seite will man natürlich eine gewisse Freiheit auskosten, das verstehe ich ja auch, da hat jeder halt andere Ziele und dann macht man halt sein eigenes Ding und versucht dann irgendwie zu gewinnen. Ich muss gestehen, ich bin mehr so der linientreue Mensch und ich freue mich eher auf Solaris 11, weil ich dann genau weiß, da kriege ich die neuesten Innovationen und die neuesten Features und ich weiß auch, dass dahinter ein, ich sag mal, bewährtes und gescheites Projektmanagement steckt. Nichtsdestotrotz, es ist wichtig, dass man da als Community sich sein eigenes Ding macht, aber ich glaube, dass es gut ist, sich da auch so ein bisschen selber an die eigene Nase zu fassen und zu sagen, okay, wollen wir jetzt 30 Distributionen haben oder wollen wir nicht vielleicht uns überlegen, wie man das Ganze irgendwie wieder zusammenführen kann?
Ja, das wäre jetzt sozusagen noch die letzte Möglichkeit, die mir so auffällt oder die mir eingefallen ist. Man könnte natürlich was versuchen, was sich an dem orientiert, was bisher mit OpenSolaris begonnen wurde. Mhm. Schauen, ob man vielleicht das IPS-System nimmt, von dem man davon ausgehen kann, dass es in Solaris 11 auch integriert wird und somit auch dann davon profitieren kann, wenn es Solaris 11 Software und Software-Repositories gibt, vielleicht auch in die Kompatibilität davon steuert, weil das wäre ja nochmal ein starker, profitabler Grund. Mhm. Und meines Erachtens wäre es wohl sinnvoll, dass man eine Distribution schafft, die dann hier eine gewisse Referenz machen kann, die man auch wieder mit Sun oder mit Sun einem Oracle zurück mergen kann. Mhm. Und da wurde ja schon was vorgeliefert. Wie gut das IPS-System ist derzeit, das ist natürlich die nächste Frage, aber wir haben es in der Hand. Also meines Erachtens wäre vielleicht ganz sinnvoll, hier ein Baseline zu machen, eine neue, die man dann relativ einfach wieder mit den Distributionen, die noch kommen werden, vom großen Upstream-Maintainer wieder zusammenmergen kann.
Hast du da irgendwie vor, dich einzubringen in diese Projekte oder bist du mehr so der Beobachter und Ausprobierer und Kommentator?
Jetzt bin ich Beobachter, Ausprobierer, Kommentator. Mhm. Wenn es dich die Möglichkeit ergibt, neben dem Job mal was zu tun. Mhm. Ich meine, unsere letzten Münchner Open Solaris Themen, die sind ja schon schwer in diese Richtung gegangen.
Mhm. Und die gingen ja mehr so in Richtung eigenes Package Repository, Package Management. Da fand ich ja gestern diesen Vortrag zu OpenCSW eigentlich ziemlich cool.
Und ich meine, damit müssen wir natürlich mal anfangen. Und wenn man jetzt ein eigenes Package-System, eigenes Package-Repository hat, ist natürlich dann die Frage, kann man irgendwo dann mal Illumos nehmen plus ein Package-Repository, das man jetzt aufgebaut hat und daraus was machen. Also
die Mucho-Sub-Distribution.
Ich denke sicherlich, dass wir mal in diese Richtung auch bei weiteren Themen mal gehen können und uns das anschauen können.
Solaris.
Bajuvaris.
Bajuvaris.
Ja, all das hat jetzt schon wieder das Problem. Haben wir eine Base, haben wir eine Möglichkeit, wo sich Leute dran orientieren wollen. Mhm. Bei Bajuvaris, das sagt dann schon der Schleswig-Holsteiner. Oder ja, umgekehrt, der Schwab sagt dann auch. Ah, so geht's auch. Da brauchen wir noch einen Swabularis oder so.
Swabularis, Ja, das ist so ein bisschen, wenn da jetzt plötzlich irgendwelche Eigeninteressen reinkommen und die dann plötzlich die Distribution diktieren, das ist nicht gut. Ja, dann würde ich sagen, bleiben wir mal beim Thema Open Source. Der Johannes war letztes Wochenende auf der FrostCon.
Ja.
Was ist denn die FrostCon?
Die FrostCon, das ist eine Konferenz, die veranstaltet wird von zwischen einem eigenen Verein zum fünften Mal jetzt. Mhm. Findet jährlich immer im August an dem Wochenende statt. Ich glaube, es ist das zweite oder dritte Wochenende, muss ich jetzt überlegen. Mhm. Wer einen Kalender hat, 21. 22. August war das. Und das steht für Free and Open Source Konferenz. Mhm. Das heißt, eine Versammlung von Open Source Entwicklern, Anwendern etc. mit ein paar Ausstellungsständen von verschiedenen Projekten. Open Office war da, verschiedene BSD-Systeme sind da. Die GUG, die German Unix User Group, hat ihren Stand regelmäßig.
Ja.
Dieses Jahr gab es einen Open Solaris-Stand, der von der Community gemacht wurde.
Oh, schön.
Mhm. Und so in dem Rahmen gibt es halt da die verschiedenen Stände und dann ein relativ umfangreiches Vortragsprogramm. Mhm. Immer mit irgendwie Highlight-Speakern, relativ bekannten und dann auch verschiedenen weniger bekannten Speakern, die dann auch verschiedene Vorträge halten. Mhm. Mhm. Und das Ganze findet dann statt in St. Augustin bei Bonn, mhm, auf dem Gelände der Hochschule Rhein-Sieg. Mhm.
Was waren denn für dich die wichtigsten Themen dieses Jahr?
Also ich bin ja sehr in dieser PHP-Ecke drin und bin dadurch da relativ viel gewesen, weil ich da einfach mit vielen Leuten zu tun habe, die ich dann da immer mal wieder sehe und wo es dann einfach aus dem Grund schon für mich ein Grund ist, hinzufahren.
Ja, ja.
So, dass ich vom restlichen Programm jetzt nicht so viel mitbekommen habe, was immer schade ist auf diesen Veranstaltungen, die so viel bieten. Mhm. Da verpasst man halt was.
Ja, ja.
Ja, und dann habe ich an mir die Zeit noch genommen, ein paar Interviews zu führen.
Genau, der Johannes, der hatte also den rasenden Reporter dabei. Und wen hast du da interviewt?
Ja, ich glaube, wir werden in dieser Folge ein Interview mit dem Lenz Grimme hören. Mhm. Das ist ein Kollege von mir aus der MySQL-Gruppe bei Oracle. Mhm. Und der ist dort im Community Relations Team. Ich gehe gar nicht so weit drauf ein, was es eigentlich genau ist, weil das kann er viel besser.
Genau, dann spielen wir doch mal das Interview ein, würde ich sagen.
Ja. Ja, hallo von der FrostCon in St. Augustin bei Bonn. Ich sitze hier mit meinem Kollegen Lenz Grimmer. Hallo Lenz.
Hallo, guten Abend Johannes.
Was machst du denn hier?
Was mache ich hier? Der heutige Tag war bei mir eigentlich komplett ausgefüllt mit der Organisation des OpenSQL Camps. Die FrostCon hat ja mehrere Vortragsreihen zu verschiedenen Themen und ich habe mich wie auch schon in den letzten beiden Jahren angeboten, da eben einen Track zum Thema Open Source Datenbanken zur Verfügung zu stellen und aufzustellen.
Das ist ja ein Thema, mit dem du dich auskennst.
So kann man es sagen, ja. Und ja, heute ist unsere erste Reihe an Sessions recht gut verlaufen. Wir hatten gut, die Sessions waren alle gut besucht, waren gute Diskussionen. Ich denke mal, die Leute haben schon einige sehr nützliche Informationen rund um das Thema mitgenommen, wobei der Fokus dieses Jahr doch sehr stark auf MySQL liegt. Also ich war schon am Überlegen, ob wir es nicht in MySQL Camp benennen sollen. Liegt einfach daran, dass die FrostCon-Veranstalter von sich aus auch einen eigenen Track mit über das Thema Open Source Datenbanken aufgezogen haben und wir da ein bisschen Abstimmungsprobleme hatten, sage ich mal. Aber ich denke mal, für die Besucher ist auf jeden Fall viel geboten. Allein mit dem NoSQL und dem OpenSQL Camp Track gibt es mehr als genug Informationen zum Thema Datenbanken.
Zumal es hier noch haufenweise andere Tracks gibt. Ich bin relativ viel im PHP-Raum unterwegs, der ja auch gut besucht ist und
Ja, also Sie haben wie auch in den letzten Jahren wirklich ein tolles Programm zusammengestellt. Ja. Also für mich ist die FrostCon eigentlich so eins der Highlights, was Open-Source-Konferenzen in Deutschland angeht. Und ich bin jetzt zum 4. Mal, glaube ich, hier und fühle mich immer noch sehr wohl und habe meinen Spaß.
Das ist schön. Und wenn du nicht hier rumsitzen müsstest im MySQL Community Team, hatte ich schon erwähnt, was ist das?
Dann sitze ich zu Hause rum. Ich arbeite von meinem Homeoffice in Hamburg aus für das MySQL Team, jetzt unter der Fahne von Oracle. Und meine offizielle Bezeichnung nennt sich MySQL Community Relations Specialist. Was ich eben mache, ist, ich halte Kontakt zur MySQL Community in Deutschland und Umgebung, hauptsächlich virtuell. Ich blogge, ich lese sehr viel andere Blogs, ich kontaktiere andere Leute. Das MySQL Community Relations Team, dem ich zugehöre, hat halt eben die Aufgabe, sich oder mit den Anwendern von MySQL in Kontakt zu bleiben und auch andere Open-Source-Projekte, die MySQL nutzen, anzusprechen, auch mit denen in Kontakt zu stehen, so das Feedback einzuholen, wie MySQL bei denen gesehen wird, was wir verbessern müssen. Also es ist eine Sache, im Prinzip Community Relations hat so ein bisschen was von Produktmanagement, ein bisschen was von Marketing, PR ist auch was dabei, also wir sind sehr viel mit Kommunizieren in alle möglichen Richtungen beschäftigt. Ich reise rum, ich gebe Vorträge zum Thema MySQL. Wir betreiben unsere eigene Community-Infrastruktur, wie zum Beispiel die MySQL Forge oder Planet MySQL. All diese Dinge fallen in unseren Aufgabenbereich.
Okay, das heißt, du hast ziemlich viel mit der Community zu tun, die ja so ein bisschen, ja, so, wenn man manchen Medienberichten traut, vor irgendwie unsicheren Zeiten zu stehen scheint. Was ist denn da das Bild?
Also jetzt persönlich für mich, muss ich sagen, hat sich mein Job durch die Änderung kaum verändert. Und es ist so, dass Oracle sehr massiv eigentlich in MySQL investiert, in allen möglichen Bereichen. Also ich kann momentan nichts Negatives oder irgendwelche negativen Veränderungen feststellen. Es ist so, dass wir gerade auch aktiv auf der Suche zum Beispiel nach einem MySQL Community Manager für die USA sind. Und auch im Entwicklungsteam suchen wir händeringend neue Entwickler, die uns helfen, die ganzen Projekte voranzutreiben, an denen wir arbeiten.
Ich habe auch von offenen Supportstellen und Vertriebsstellen auch, und
genau, also so alles Oracle ist schon massiv auch dran, Personal im Bereich MySQL aufzubauen. Und das würden sie, glaube ich, nicht tun, wenn sie vorhätten, das Projekt irgendwie einzustarten. Ja. Insofern blicke ich eigentlich recht zuversichtlich in die Zukunft. Und auch das, was wir mit neuen Versionen jetzt so in petto haben, mit
was
MySQL 5.5. MySQL 5.5 ist so das nächste große Projekt, was bei uns im Gange ist. Da wird sich einiges tun. Wir haben viele Verbesserungen, die schon fertig sind, die wir dann jetzt demnächst mal in ein offizielles Release kippen müssen. Momentan sind wir eben noch in der Testphase. Aber
was für Features sind denn das?
Oh, es hat sich so viel getan, ich musste eben selber nochmal nachschauen, was alles hinzugekommen ist. Was ein großer Schwerpunkt an diesem Release ist, sind Performance-Steigerungen in allen möglichen Bereichen. Mhm. Es geht um Skalierung auf Hardware mit vielen CPUs zum Beispiel. In der Vergangenheit hatte MySQL ein bisschen Schwierigkeiten, wenn man einen Rechner mit sehr vielen Cores hatte. Da hat es nicht mehr so schön skaliert. Teilweise wurde es dann sogar langsamer, weil es die nicht mehr richtig vernünftig nutzen konnte. Und auch dadurch, dass das InnoDB-Entwicklerteam, der InnoDB Storage Engine nun Bestandteil des MySQL-Entwicklerteams ist, haben sich da sehr viele neue Möglichkeiten aufgetan, wie man enger zusammenarbeiten kann. Also auch auf InnoDB Storage Engine Seite gab es sehr viele Verbesserungen im Bereich Performance, Skalierung, IO-Verbesserungen und ähnliches. Also da kommen sehr viele spannende Sachen auf uns zu. Darüber hinaus wird es in MySQL 5.5 ein neues Replikationsschema geben. Man hat dann die Möglichkeit, eine sogenannte semisynchrone Replikation aufzusetzen. Mhm. Bisher war es ja so, dass MySQL rein asynchron repliziert. Das heißt, der Server wartet darauf, bis die Slaves die Daten bei ihm abholen. Man hat aber keine Garantie, dass eine Änderung auf dem Master-Server auch wirklich schon zeitgleich auf dem Slave-Server zur Verfügung steht.
Das heißt, wenn der Master-Server weg ist
und die Replikation noch nicht ganz abgeschlossen ist, kann es sein, dass da halt noch was fehlt, genau.
Was man natürlich nicht möchte bei einem Assistenten.
Und wir haben jetzt da mit der semisynchronen Replikation einen, glaube ich, recht guten Mittelweg gefunden im Rahmen der Möglichkeiten, die das MySQL-Replikationssystem bietet, dass man die Möglichkeit hat, einen bestimmten MySQL-Slave zu bestimmen, auf den der Master wartet, bis er wirklich den aktuellsten Stand der Daten hat, bevor er an der Applikation das Okay zurückgibt, dass die Daten committed sind. Und damit hat man auf jeden Fall die Sicherheit, dass man eine redundante Kopie der Daten auf einem anderen System hat. Das ist sicher für Leute, die MySQL produktiv in komplexen Replikationsszenarien einsetzen, eine sehr willkommene Änderung.
Wenn ich richtig informiert bin, ist es ja auch tatsächlich ein Feature, was aus der Community kam ursprünglich?
Das ist ein Patch, der ursprünglich bei Google entwickelt worden ist, genau. Und dann in leicht modifizierter Version von uns aufgenommen worden ist. Der Patch ist recht groß gewesen und der Google-Patch enthält auch noch viele andere Änderungen, sodass wir da sehr gezielt bestimmte Verbesserungen rausgepickt haben und die dann auch ein bisschen generalisiert haben, weil Google natürlich primär auf seine Bedürfnisse zugeschnittene Änderungen vorgenommen hat, die nicht unbedingt für alle Anwender gleich nützlich gewesen wären, sodass wir da sehr viele Dinge übernehmen konnten, also auch aktuell an Code und von vielen haben wir uns einfach inspirieren lassen und haben dann durch unsere Entwickler die Änderungen einbauen lassen.
Und jetzt ist natürlich eine Frage, die gab es ja schon bei der Sun-Übernahme immer, wie schaut es denn aus, wird denn MySQL überall laufen, zum Beispiel in Zukunft?
Ja, das war ja so eine Sorge, die Anwender hatten, als Sun uns übernommen hatte, dass dann der Fokus wohl nur noch auf Spark-Hardware und den großen Sun-Maschinen liegt oder auch, dass auf einmal nur noch Solaris als Betriebssystem unterstützt würde und die anderen Betriebssystemvarianten irgendwie hinten runterfallen. Dazu muss man einmal sagen, dass Verbesserungen, die ich für ein bestimmtes Betriebssystem mache, meistens auch Verbesserungen für alle anderen Betriebssysteme bedeuten. Also wenn ich Skalierungsprobleme auf Solaris behebe, profitiert Linux üblicherweise genauso davon. Ja. Aber es sind definitiv keine Pläne im Gange, daran irgendwas zu ändern. Ganz im Gegenteil, auch das ist eine Sache, an der wir momentan stärker arbeiten als bisher. Windows als Plattform war bei MySQL eigentlich bisher immer so die Plattform zweiter Wahl. Also das meiste Deployment, was wir halt so sehen im produktiven Einsatz, ist auf Linux oder anderen Unix-Systemen. Und für unseren Eindruck war es so, dass MySQL auf Windows meistens auf Entwicklermaschinen lief.
Ja.
Aber auch Windows ist mittlerweile wohl eine recht weit verbreitete Serverplattform und in dem Sinne macht es schon Sinn, auch da wirklich vollen Support für zu leisten. Und wir haben da jetzt ein speziell abgestelltes Team von Windows-Entwicklern, die auch den entsprechenden Background in dem Betriebssystem haben, um da Verbesserungen
vorzunehmen. Das heißt, der Plattform-Support wird nicht reduziert, sondern eher erweitert.
So ist es, genau.
Das hört sich alles sehr gut an.
Freut mich zu hören. Ja, also wie gesagt, Oracle ist eine große Firma und Aktivitäten, die an einer Ecke stattfinden, müssen nicht unbedingt für alle Produkte oder Projekte gleich gelten. Das ist so eine Sache, die uns momentan so ein bisschen zu schaffen macht. Wir machen wirklich sehr viele Neuerungen und Verbesserungen, aber das geht so ein bisschen in dem allgemeinen Blätterrauschen etwas unter. Das ist für mich ein bisschen eine Herausforderung, das zu ändern. Insofern bin ich jetzt auch ganz dankbar, mal über dieses Medium darüber erzählen zu dürfen. Aber auch hier auf der FrostCon habe ich schon sehr viele interessante Gespräche geführt. Und also ich denke mal, die Leute sind natürlich zurückhaltend und sie schauen, was passiert denn da. Aber ich denke mal, die Zeit wird zeigen, dass die Sorge unberechtigt ist.
Man sieht ja auch, dass Oracle früher auch schon Open Source gemacht hat, wenn man so an ButterFS oder ähnliche Geschichten denkt.
Ja, klar, sie haben auch immer noch eine recht beträchtliche Anzahl von Kernel-Entwicklern, die halt wirklich sehr signifikante Teile des Kernels auch betreuen. Ich denke da gerade zum Beispiel an den Jens Axbo, der in Dänemark sitzt und sich für einen großen Teil des Block-Device-Layers verantwortlich fühlt, der lange dabei ist. Dann haben wir natürlich den Chris Mason, der früher am ReiseFS-Dateisystem gearbeitet hat, heute hauptsächlich ButterFS-Entwicklung betreibt. Aber ButterFS ist nicht unbedingt ein Oracle-Produkt. Es ist nur so, dass der Hauptentwickler eben bei Oracle beschäftigt ist. Aber es gibt sehr viele Entwickler, die in den anderen Distributoren sitzen, die sich ebenfalls daran beteiligen.
Was aber zeigt, dass sie sich involvieren in die Open-Source-Community.
Sicher, wo es nicht daneben Sinn stehen. Macht. Also was man wohl einfach realisieren muss, ist, dass Oracle einen etwas anderen Ansatz zum Thema Open Source hat, als es Sun zum Beispiel hatte. Sie gehen da ein bisschen pragmatischer ran. Aber klar, sie haben viele Kernel-Entwickler. Ich glaube, auch im PHP-Bereich sind sie ein bisschen aktiv. Daran wird sich sicher auch nichts ändern.
Das ist doch alles mal gut zu hören.
Das ist zumindest mein Eindruck, den ich bisher gewonnen habe. Ich bin natürlich in keinster Weise irgendwie jemand, der jetzt offiziell für die Firma sprechen kann oder darf. Und insofern darf man das als meine persönlichen Eindrücke und Meinungen einstufen. Aber So sehe ich das momentan.
So, dann gehen wir nochmal zurück auf das OpenSQL Camp. Was erwartet uns denn morgen? Also die Hörer werden es natürlich nicht mehr hören können, aber...
Was haben wir denn morgen alles auf dem Programm? Also ich persönlich habe morgen noch zwei Vorträge zu geben. Ich hatte heute schon einen zum Thema MySQL auf der Kommandozeile, wie man da effektiv mit der Shell arbeiten kann. Morgen werde ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was so die gängigen Werkzeuge eines MySQL-Administrators sind, was da so an Tools zum Einsatz kommt.
Was nimmt man denn da?
Ganz Nummer eins sicher das Mudkit zu nennen, eine Kollektion von Perl-Skripten, die wirklich jeden bedenklichen Aspekt der MySQL-Administration in irgendeiner Art und Weise unterstützen oder erleichtern, sei es Replikation, sei es Backups machen oder sonstige Dinge. Ich werde mein eigenes kleines Projekt MyLVM Backup natürlich auch vorstellen. Das ist ein Tool, mit dem man unter Linux MySQL Hot Backups mit Hilfe von LVM Snapshots erzeugen kann.
Ich habe gehört, das geht inzwischen auch mit ZFS.
Es gibt eine gepatchte Version, ja, die ZFS unterstützt, nur leider habe ich bisher noch nicht die Kurve gekriegt, den Code in den Hauptzweig der Entwicklung zu integrieren, weil die Änderungen doch sehr umfangreich sind. Und ich hatte bisher noch nicht so die Möglichkeit, mir das in Ruhe anzuschauen, muss ich gestehen. Aber ja, mit dieser gepatchten Version geht es auch mit ZFS. Und zum Thema ZFS wird mein zweiter Vortrag morgen auch handeln. Ich werde ein bisschen was darüber erzählen, wie man ZFS, das Dateisystem, unter Linux verwenden kann. Das wird eine Session, die ein paar Folien enthält, wo man einfach so einen Überblick kriegt. Was ist ZFS überhaupt? Warum ist es das beste Dateisystem, was man sich vorstellen kann? Und dann eine kleine Einführung, in welcher Art und Weise es unter Linux verwendbar ist. Und dann mache ich eine Shell auf und mache wirklich Live-Demos, wo ich eben Z-Pools aufsetze. Dann auch mal wirklich einen Mirror mache, den ich dann bewusst mit Zufallsdaten auf der einen Seite versuche kaputt zu kriegen. Ist gar nicht so einfach, wie ich festgestellt habe. ZFS, in ein laufendes, gemountetes ZFS durch solche Aktionen zu stören, ist wirklich verdammt schwierig. Man muss wirklich den Pool exportieren, dann die Zufallsdaten reinschieben und dann hat man eher eine Wahrscheinlichkeit, irgendwie mal eine Reaktion zu sehen. Also da habe ich lange tricksen müssen, um einen Effekt zu zeigen. Wir werden Dateisysteme hin und her schicken. Ja, alles, was man so an Basics zu ZFS braucht.
Das basiert dann auf Fuse? Oder
das basiert auf dem Fuse-Dateisystem, genau. Unter Linux ist es so realisiert, dass das gesamte der ZFS-Prozess im User-Space als Prozess läuft. Macht die Sache leider natürlich nicht ganz so performant wie ein In-Kernel-Dateisystem, aber für viele Zwecke ist es eigentlich völlig brauchbar. Also ich benutze es bei mir hauptsächlich für meine externen Platten, die ich auch von anderen Betriebssystemen wie OpenSolaris im Zugriff haben möchte. Und gerade wenn man sich mal an so Dinge wie Snapshots gewöhnt hat, will man es einfach nicht mehr missen. Also ich benutze es für meine gesamte Backup-Infrastruktur. Ich habe einen Home-Server, der unter OpenSolaris läuft, mit dem ich dann über ZFS Send und Receive meine Daten austausche. Und einfach die Einfachheit, wie simpel ZFS in der Administration ist im Vergleich zu den Tools, die man unter Linux einsetzen muss, das ist schon augenöffnend, wenn man das mal gesehen hat. Ich habe da auch eine Beispielfolie zu, so eine Kommandosequenz, die man unter Linux eingeben muss, um überhaupt mal ein Dateisystem mit Volume Manager und RAID zur Verfügung zu haben und dass es gemountet ist, dass ich Daten darauf ablegen kann. Das füllt eine ganze Folie. Ja. ZFS sind zwei Kommandos. Das ist schon Z-Pool. Sehr überzeugend. Im Endeffekt würde ich sogar mit einem Kommando auskommen, wenn ich sage Z-Pool create und dann einfach das Filesystem des Pools nehme, aber wir gehen dann noch einen Schritt weiter und machen dann noch ein ZFS on top auf dem Pool drauf.
Ja, klingt spannend.
Ja, und ansonsten, was haben wir denn noch so an Sessions morgen? Ich muss gestehen, dass ich das Programm gar nicht so im Kopf habe. Es sind viele interessante Sessions. Wir werden was zum Thema Monitoring haben, wie man MySQL-Server überwachen kann. Der Sergey Golubchik wird was zum Thema MySQL-Plugins erzählen, fällt mir zu spontan ein. Mhm. All diese Sitzungen werden auch aufgezeichnet. Wir haben während der ganzen Konferenz einen Livestream, den sich die Leute anschauen können. Und die Veranstalter werden die Aufzeichnungen auch noch danach zusammenschneiden und dann zum Download zur Verfügung stellen. Also selbst für die Hörer dieses Podcasts, die das erst vielleicht in ein paar Tagen oder Wochen hören, gibt es die Möglichkeit, dann auf frostcon.org den Links entsprechend zu folgen, um eben in die Archive zu kommen.
Das haben wir im PHP-Raum noch nicht.
Ja, das ist eine große Ehre, die uns hier zuteil geworden ist. Ich bin sehr dankbar dafür. Ich hatte gar nicht damit gerechnet. Ja. Insofern, also Frostcon als Infrastruktur für sowas zu nutzen, ist eine gute Sache. Und ich denke mal, beide Parteien haben was davon. Wir haben einmal eine schöne Location, wo wir sowas abhalten können, können die Infrastruktur mitnutzen, haben dann auch den Austausch mit den ganzen anderen Open-Source-Projekten. Mhm. Und für die Frostcon-Veranstalter ist es eine Sorge weniger, einen Raum mit Vorträgen zu füllen. Und sie haben damit trotzdem ein recht attraktives Programm für die Teilnehmer. Ja. Also das ist ein Konzept, was sich schon letztes Jahr auch gut bewährt hat, was auch andere Open-Source-Konferenzen wie die FOSDEM in Brüssel schon seit einiger Zeit erfolgreich betreiben, dass man einfach das Open-Source-Community-Konzept so ein bisschen auf die Veranstaltung einer Konferenz ausweitet und einfach die Teilnehmer selber bestimmen lässt, wie sie ihr Programm zu gestalten.
Dann danke ich dir mal für das Interview.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Und Grüße jetzt geht's, werde ich ausrichten. Und jetzt geht's, glaube ich, raus zur Bar.
Jetzt ist das Barbecue draußen eröffnet. Das ist auch immer eines der Highlights der FrostCon. Ja. Samstagabends bei schönem Wetter wird draußen gegrillt. Ja, das müssen uns jetzt schmecken.
Dankeschön.
Ja, gerne. Tschüss. Tschüss.
Ja, vielen Dank für das Interview, dass du das mitgebracht hast. Du hast ja noch ein Interview in petto, das kommt dann in der nächsten Funkfolge.
Da schauen wir noch, da warten wir noch mal ab,
was da schauen wir mal, was, lass uns überraschen, was da noch kommt. Ja, zum Schluss würde ich sagen, erinnern wir noch an unser Gewinnspiel. Mhm, wir haben ja letztes Mal dazu aufgefordert, uns Themen einzuschicken. Je mehr ihr euch in das Thema einbringt, umso besser. Der Martin hat sich dann daraufhin dann heldenhaft entschlossen, mal wieder bei uns im Studio vorbeizuschauen.
Juhu! Ne?
Ja! Was hättest du denn gerne für einen Preis?
Was?
Den, also zur Auswahl stehen als Preisen. Wir haben eine CD von unserer Lieblingssängerin Tiffany Gau, die per Celeband ihr Album finanziert bekommen hat. Dann haben wir noch einen Aufnäher gegen Raumnazis. Dann haben wir noch
da hat er gerade sehr schöne Emotionen von Freude gezeigt. Wir sind leider kein Videopodcast, von dem her.
Das muss immer kommentiert werden, genau. Dann haben wir zwei Gutscheine für World of Warcraft zum Ausprobieren und zwei Gutscheine für StarCraft 2 zum Ausprobieren. StarCraft 2, genau, oder?
Genau. Das ist StarCraft 2. Ja, ich glaube, ich probiere mal das StarCraft 2 aus. Ich fand das erste schon ziemlich cool und ich glaube, ich habe seither aber so gut wie nicht mehr gespielt. Aber vielleicht ist das mal ein bisschen Anlass, bevor man da das Geld dafür ausgäbe und dann einsieht, dass doch nichts mehr ist.
Wenn wir schon Werbung für StarCraft machen, worum geht's denn da eigentlich?
Worum es da geht, StarCraft ist ein sogenanntes Echtzeitstrategiespiel. Ah, also ich habe Einheiten, ich produziere die, ich baue irgendwelche Ressourcen ab und auf Basis dessen kriege ich Geld und damit baue ich neue Einheiten und mit all diesen tollen Einheiten glaube ich meinen Gegner in Grund und Boden.
Und solche Spiele können lange dauern, habe ich jetzt gelernt, sie können auch ganz kurz dauern. Also gibt es richtige Schach, in Anführungszeichen, Turniere mit StarCraft. Ja, ja. Gerade in Korea gibt's, ist das also wohl ganz irre, wo es dann also so Blitz-StarCraft-Matches gibt, die dann immer so nur eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten dauern, bevor dann die strategische Position klar ist, dass man nicht mehr gewinnen kann. Okay. Irgendwie und muss wohl cool sein. Ich glaube, ja, ich nehme einen anderen Gutschein.
Das wirklich Interessante darin ist eigentlich, dass das Original StarCraft 97 auf den Markt kam.
Okay.
Und also das ist ja eigentlich Computersteinzeit für uns heutzutage und trotzdem noch verwendet wird und die Firma, die es herstellt, immer noch mit Updates versorgt. Das muss ich sagen, ist schon vorbildlich. Ja. Andere Spiele, die sind nach einem Jahr bereits.
Das ist so verbuggt.
Also ich hab Warcraft 3 durchgespielt. Nicht World of Warcraft, sondern Warcraft 3. Das ist ja das Echtzeit-Rollenspiel, aus dem irgendwann mal World of Warcraft hervorgegangen ist. Also im Grunde das Gleiche mit ohne Science-Fiction und dafür mit Fantasy, also mit Trolls und Orks und Zauberern und dunkle Seite, helle Seite und. Und das hat mir damals auch schon sehr viel Spaß gemacht. Weißt du, wie sich das StarCraft da im Vergleich dazu spielt? Ist es halt nur eine andere Welt mit anderen Waffen oder gibt es da auch was signifikant anderes?
Ja, da gibt es was signifikant anderes. Und zwar die Fraktionen in StarCraft sind 3 Stück, sind so unterschiedlich, wie man sich es nur vorstellen kann.
Okay.
Bei Warcraft war es ja so, da hatte jeder seine Langreichweiten-Einheit, ein Archer und dann gab es noch den Bauern und der hieß dann Grunt, glaube ich, bei den Orks einer, der mit dem Knüppel draufhauen konnte und dann bessere Einheiten. Die waren aber alle ziemlich exakt gleich,
nur hatten andere Einheit Grafiken. Gab's eine Gegeneinheit und bei den ganz hohen Einheiten gab es so ein bisschen Differenzierung.
Das ist bei StarCraft total anders. Das ist auch einer der Gründe, warum sie häufige Updates machen und auch gemacht haben, weil das dann gegeneinander auszubalancen nicht so einfach war. Sie haben es aber geschafft und das Spiel zählt da bis heute noch ziemlich zur Referenz, was Echtzeitstrategie angeht.
Cool. Ja, dann wünschen wir dir viel Spaß mit der Testversion und vielleicht sagst du uns ja irgendwann mal, wie es gewesen ist. Ne?
Das mache ich mal, ja.
Also, ihr hört, es lohnt sich, bei uns mitzumachen. Schickt uns eure Themenwünsche. Wir haben ja noch ein paar Preise zu gewinnen und da freuen wir uns eigentlich schon drauf. Ne? Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir probieren jetzt mal die nächste Folge aufzunehmen. Die kommt dann so ein bisschen in ein paarwöchigen Abstand, damit da noch ein bisschen genug Material auf Halde ist. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.